Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erfährst du alles zum Thema vom Binge-Eating zu mir selbst. Talk mit Andrea Prilly. Lass uns gemeinsam über die Herausforderungen sprechen, die wir gemeinsam überwunden haben und wie wir uns zu einem besseren und gesünderen Selbst entwickelt haben.
Vom Binge-Eating zu mir selbst. Eine spannende Geschichte mit sehr vielen Learnings von Andrea Prilly. Sie ist Arzthelferin, hat auch auf Instagram den Account Eine Arzthelferin packt aus. Da werde ich sie auch nochmal genau dazu fragen, wie genau das zu deuten ist. Aber jetzt würde ich sagen, begrüßen wir sie erstmal und wahrscheinlich auch ganz viele Frauen, die neugierig sind oder auch Männer mit leider auch ähnlichen Erfahrungen oder Herausforderungen, denn die Essstörungen werden immer mehr da draußen und viele fragen sich auch, habe ich schon eine oder ist das noch alles in Ordnung? Und wir haben verschiedene Punkte, 5 große Punkte, einfach die wir uns einfach Stück für Stück angucken und ich sehe auch, sie ist schon da. Dann warte ich nur noch auf die Anfrage von ihr oder ich kann ihr auch vielleicht eine senden. Und wenn ihr Fragen habt, dann kann ich sie ihr stellen oder auch selber beantworten. Das ist ein Talk. Ja.
Genau. Nur noch switchen.
Ja. Hallo, hi. Andrea.
Hey. Danke.
Schön, dass es super, super gerne und danke, dass du auch offen bist, über dieses Thema zu sprechen, denn es ist einfach auch wie bei vielen heiklen Themen halt oft auch so ein Tabuthema. Nur eben durch das Nicht-Drüber-Sprechen wird es oft nicht besser. Und deswegen finde ich das sehr, 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 sehr cool. Und ich merke auch, wie du dich immer mehr in die ganzen Themen hineinarbeitest, wie du über deinen Beruf auch schon sehr, sehr viel weißt. Und ich habe heute einen Blog mit dabei. Ich werde in Zukunft nämlich immer ein paar Sachen mitschreiben. Also das heißt, nicht wundern, wenn ich mal nach unten schaue. Aber wir starten mit zu der allerersten Frage, würde ich sagen. Du hast mir mal gesagt, Binge-Eating ist so dein Thema. Ich selber wusste jetzt auch nicht genau, was ist denn das jetzt? Ja, also schon vor dir, ja, hatte ich mal die Frage gestellt, was genau ist denn Binge-Eating? Ja, es gibt immer verschiedenste Begriffe in dem Bereich, aber magst du mal erklären, was ist denn Binge-Eating?
Ja, also es gibt verschiedene Arten. Ich glaube, ich kenne gar nicht alle, aber generell beschreibt Binge-Eating einfach, dass man, wenn man isst, nicht aufhört und zwar ganz gezielt Lebensmittel, auf die man so Heißhunger hat. Also Binge-Eating ist nicht, ich esse einen Salat, ganz, ganz viel Salat, sondern es ist wirklich, ich esse hochkalorische Lebensmittel, einfach Süßigkeiten, da gibt es dann die Binge-Einkäufe, da geht man dann nur einkaufen für viel Geld, um sich sozusagen seinen Zuckerstoff zu holen und man kann eben auch nicht aufhören zu essen. Also es definiert ganz gut, dass man, während man isst, sich schon überlegt, was esse ich jetzt als nächstes. Das war so für mich, ich habe da Literatur zugelesen, so dieses krasse, ich habe es so angesprochen gefühlt, weil es hat halt einfach nicht aufgehört und ich konnte keine Mahlzeit mehr genießen, es war nur noch ein Reinstopfen. Was aber dann wieder eben davon gefolgt ist, das Binge-Eating, dass man dann eben auch wieder Tage hat, wo man das dann ausgleichen will.
Also einfach nur kurz, was heißt ausgleichen? Heißt es dann sich übergeben? Heißt es dann fasten?
Ja, also beim Binge-Eating ist es so, dass man sich nicht übergibt, sondern dass es eben dann anders ausgeglichen wird, so, indem man dann eben nichts isst, was natürlich, wenn man sich 3 Tage lang mit Zucker vollgestopft hat und dann 3 Tage gar nichts isst, und da war ich auch so diszipliniert, habe dann 3 Tage gar nichts gegessen und im totalen Chaos endet.
Oh, ja, wow.
Also gar nicht.
Weil als du jetzt erst gesagt hast, okay, man macht sich schon Gedanken, was man als nächstes isst, während man isst, habe ich mir gedacht, das kenne ich so ein bisschen auch von mir. Oder als du gesagt hast, okay, man geht in den Supermarkt und weil man hungrig ist, kauft man ganz, ganz, ganz viel ein. Vielleicht sogar auch die Dinge, die man eigentlich sich nicht vorgenommen hat, einzukaufen. Das ist ja sowas, wo ich sagen kann, okay, das ist in Anführungszeichen noch normal. Wenn natürlich der Fettstoffwechsel gut trainiert wäre, dann würde man das wahrscheinlich nicht so extrem machen. Also ich kenne das von mir noch, als ich halt eben noch nicht so sehr viel mit Keto oder Fasten gearbeitet hatte. Da hatte ich das schon ganz stark,
noch nicht, ich würde es noch nicht Binge-Eating das nennen oder so, aber als ich halt gesagt, also als ich auch noch wirklich überzeugt davon war, dass zum Beispiel, weil es ja Obst ist, die getrockneten Mango-Chips gut für mich sind, ja, und ich dann länger nichts gegessen hatte, nichts zu Hause hatte, bin ich in den Supermarkt rein und habe erstmal die Mango, die getrockneten Mangos mir gekauft, Cashewnüsse, dunkle Schokolade, wirklich gute Lebensmittel eigentlich, aber auch Cashewnüsse, hochkalorisch oder Datteln, hatte ich mal so eine Phase, auch als ich mich vegan ernährt hatte, da stand ich total auf Datteln. Und dann war ich wirklich schon so am Fließband im Supermarkt und eigentlich wollte ich es schon aufmachen und sagen, hey, ich will es nicht klauen, hier ist der Barcode, so ungefähr. Das ist ja dann noch nicht das Ungesunde oder die Definition davon. Das ist so, okay, da ist der Fettstoffwechsel nicht optimal trainiert.
Nee, also es war schon, also bei mir war es eben so, dass es viel ausgeglichen war. Ich habe zu der Zeit wahnsinnig viel Arbeit gehabt und war auch familiär sehr eingespannt mit der Pflege von meinem Großvater etc. und hatte nichts mehr für mich. Also für mich ging es nur um Arbeit und um anderen Menschen zu helfen. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich, da war nichts mehr für mich. Ich hatte keine Freude, ich bin nicht mehr zu Sport gegangen und gesagt, das tue ich jetzt für mich. Ich habe nichts mehr für mich getan. Und für mich war dieser Ausgleich, dieser Push an vielen, vielen Glücksgefühlen auf einmal nach diesem Fressanfall, einfach tatsächlich das Schöne in meinem Leben zu der Zeit. Und es war auch so, dass ich wirklich über den Tag dann gemerkt habe in der Arbeit, hey, heute ist wieder ein blöder Tag, ich habe auch dauernd Blutzuckerschwankungen, ich will mich nur vollstopfen. Ich will aber nicht, dass meine Kollegen das sehen. Ich plane jetzt, was ich heute Abend einkaufe. Und das war wirklich dreimal die Woche so. Also ich bin da nicht mehr rausgekommen. Es war wie so ein Zwang, dass ich das gebraucht habe und mir konnte auch lange Zeit nichts anderes, so diese Beruhigung geben, wie es der Zucker damals getan hat.
Also es waren auch wirklich zuckerreiche Lebensmittel. Magst du mal aufzählen, einfach was das so war?
Ja, also in der Regel war es immer alles, was im Süßigkeitenregal steht. Ne? Man hat ja so rechts die Chipsabteilung und links so die süßen Sachen. Chips haben genauso meistens Zucker zugesetzt. Das wollen wir jetzt mal gar nicht schönreden. Aber es war halt wirklich so, ich bin da reingegangen und habe erstmal 3 Packungen Chips gekauft, 2 Packungen Eis, irgendwie 5 verschiedene Sorten von Kinderriegeln etc. Und das normale Essen ist auch komplett ausgeblieben. Also es waren wirklich nur so hochkalorische Sachen. Ganz, ganz selten war mal noch ein Weißbrot mit Käse mit dabei. Und das war dann aber, würde ich jetzt behaupten, tatsächlich noch das nährstoffreichste, vielleicht wegen dem Protein. Und ich habe da, obwohl ich zu der Zeit auch Arzthelferin war, gar nicht drüber nachgedacht. Also ich wusste es natürlich, ist nicht gut für mich. Ich habe es ja auch gemerkt, aber ich bin da nicht mehr rausgekommen. Ja.
Es ist ja einfach sehr, sehr spannend. Also erstmal allgemein in dem Umfeld, also Ärzte, Arzthelferinnen, also in so einem Umfeld, wo man eigentlich ja denkt, da ist man mehr auf der gesunden Seite unterwegs. Man weiß es ja auch von vielen Studien, wie viele Ärzte rauchen.
Ja.
Neulich habe ich eine andere Studie gehört, dass viele Ärzte, wenn sie mal krank sind, gar nicht die Therapien selbst nutzen, die sie anderen empfehlen oder beratend machen. Was sehr, sehr spannend ist, und du sagst ja auch, eine Arzthelferin packt aus, also du berichtest einfach ganz offen über das, was falsch läuft, über das, was bei dir falsch gelaufen ist, deswegen der Name, das hatte ich zu Beginn angekündigt, und ich frage jetzt einfach so gezielt nach, damit man einfach so eine Vorstellung bekommt und eben auch natürlich, was für mich als Coach ja auch immer spannend ist, und du hilfst dir mittlerweile auch anderen, einfach indem du darüber berichtest, ist ja auch, was könnte die Ursache gewesen sein für dieses Binge-Eating. Und eine Ursache, hattest du ja schon gesagt, eine mögliche Ursache, weil ich möchte noch eine zweite im Raum werfen. Also die eine ist, dass du halt sagst, emotionales Essen ist ja auch wieder ein Thema, dass man sagt, okay, emotionales Essen. Und zwar eben Großvater, der krank war, viel Arbeit, keine Zeit für dich selbst. Das könnte eine Sache gewesen sein. Nämlich halt für all die Menschen, die gerade in der Situation stecken, könnte ja, wenn das die Ursache ist, wenn du sagst, Belohnung durch Zucker, dass man Möglichkeiten findet, sich anders zu belohnen als durch Zucker. Und wenn du sagst, eigentlich war überhaupt keine Zeit mehr für dich und das war halt so der schnelle Kick, also wie eine Droge eigentlich, kann man sagen, ja, zu sagen, okay, das ballere ich mir jetzt rein, zu sagen, okay, ich finde jetzt andere Möglichkeiten, mich zu belohnen, andere Möglichkeiten, im Leben gerade Freude zu haben. Hättest du das in der damaligen Situation so eingesehen oder ja, hätte dir das jemand gesagt und dich begleitet, hätte dir das geholfen?
Ja, also ich habe mich da schön selbst belogen. Es gab so einen toten Winkel, den ich da hatte, wo ich es einfach selber gar nicht so akzeptieren wollte. Ich habe es auch verheimlicht vor allen Menschen tatsächlich, nur meiner Schwester mal erzählt, dass ich da Probleme habe. Deswegen, nee, also mir war das damals tatsächlich nicht so bewusst. Und klar, ich habe mich dann irgendwann auch damit beschäftigt, aber ich habe das damals gar nicht so reflektieren können, weil man darf ja nicht vergessen, das hat mir sehr geholfen. Ich hatte so eine auch tiefe Traurigkeit und es gibt immer mehrere Gründe, warum man süchtig wird nach etwas, meine ich. Das ist natürlich auch nochmal Veranlagung. Manche Menschen haben einfach die Veranlagung, schneller süchtig zu werden. Aber bei mir war das, ja, denke ich, einfach auch einmal auch Sachen, die einfach nicht verarbeitet waren und der Stress, dass das eben so dazu geführt hat und dass ich dann auch irgendwann gesagt habe, okay, jetzt muss ich mich auch mit der Lösung beschäftigen, ne? Was aber echt ganz schön lang gedauert hat und auch wirklich nicht ganz richtig von Anfang an vonstatten ging, ja.
Also ich glaube, alles, was man im Leben macht, was einem selbst nicht gut tut, irgendwie so eine Sucht oder also eine Sucht oder halt ja, schlechte Gewohnheiten, haben ja sehr oft eben, wie du sagst, einen Nutzen, nämlich schnelle Befriedigung. Aber fast alles Gutes im Leben, nehmen wir mal ein ganz anderes Thema, finanzielle Freiheit, entsteht ja oft dadurch, dass man eben diese kurzfristigen Befriedigung eben entsagt und langfristig anfängt zu denken. Ja.
Ja.
Ich habe gleich eine Frage an dich, aber stelle ich dir gleich, nämlich was dann dein Körper damit gemacht hat, weil das ist schon was, wo ich sage, so, wow, ich mache mir mal Gedanken, wenn mal mein Salat mit einem falschen Dressing ist. Und ja, und was du erzählst, ist, du hattest einen wöchentlichen Rhythmus, 3 Tage Essen, Binge-Eating, ganz nur Zucker aus dem Regal, dann 4 Tage Fasten so ungefähr. Wo ich sage, so, wow, also du schaust ja jetzt ganz gesund und fit aus, ja.
Ja.
Testest bestimmt auch einige Sachen und arbeitest jetzt ja in eine andere Richtung, aber ich so, was hat es damals mit dir gemacht? Wollen wir uns gleich anschauen. Und aber bleiben wir noch kurz beim Thema Ursache. Also wenn wir jetzt sagen, Ursache, eben, dass du eben dir nie Zeit für dich selbst genommen hast, andere schöne Dinge, also Ersatzbefriedigungen gefunden. Das ist ja diese eine Sache. Und das andere ist es, oft ist es, ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, aber oft ist es ja so, man möchte irgendeinem Ideal entsprechen. Ja, man möchte schlank sein,
Ja.
man möchte attraktiv sein. Und dann isst man halt nichts, weil man denkt, wenn man nichts isst, dann nimmt man ab, dann schaut man so aus wie, ja.
Ja.
Und dann hält man es aber nicht aus. Also das heißt, man kann es ja von der emotionalen, von der psychologischen Seite sich anschauen.
Ja.
Und dann, und das ist nämlich so, für mich jetzt so, wenn ich jetzt 4 Tage lang nichts esse, ja, und dann richtig, richtig Hunger habe, weil ich eigentlich kein gezieltes Fasten gemacht habe, sondern versucht habe, mich runterzuhungern.
Genau, ja.
Ich glaube,
Das sind zwei verschiedene Sachen.
ja, also das heißt, war das in, also magst du das ein bisschen ausführen? War das der Hintergrund auch?
Ja, also es war tatsächlich genau das, was du angesprochen hast. Das ist ja auch in den letzten Jahren viel, viel stärker geworden, dass Frauen sich irgendwie nicht mehr wirklich wohlfühlen im Körper, obwohl sie ganz normal aussehen, auch stark mit einem verzerrten Selbstbild immer mehr leben müssen, Bodydysmorphia, einfach weil es halt in den sozialen Medien so gehypt wird. Und es ist ja auch nicht alles echt mit Bodyshop und Posing. Und auch wenn man das weiß, heißt es ja nicht, dass man sich deswegen nicht irgendwie einschüchtern lässt oder vergleicht. Wir Frauen, wir neigen eh gerne zum Vergleich. Und so diese Selbstakzeptanz, diese Selbstsicherheit hatte ich tatsächlich nie so richtig. Die habe ich mir hart erkämpft. Aber damals war es eben so, ich habe einfach über die Jahre zugenommen, natürlich auch durch das Binge-Eating und habe dann einfach gemerkt, dass ich aber eigentlich viel, viel lieber so aussehen würde wie die auf den Fotos so. Und das habe ich halt früher auch getan. Als Teenager war ich sehr, sehr schlank, so eher so dieses Skinny Fat, so kein Sport, aber sehr, sehr dürr. Und da wollte ich unbedingt wieder hin zurück und ich habe gar nicht verstanden, warum es so krass in eine andere Richtung geht, obwohl ich auch exzessiv Sport betrieben habe. Ich dachte, ich kann dann dieses Binge-Eating diese Tage auch mit Sport ausgleichen in meiner Fastenzeit. Ja, das ist
Ja. Also das ist ja das, wo viele halt denken, okay, wenn ich dünner ausschauen will, dann muss ich mehr Sport machen. Wenn ich dünner ausschauen möchte, wie die Models teilweise auf, ja, auf Instagram, auf der Zeitschrift früher, wo es noch kein Instagram gab, etc.,
ja.
dann esse ich halt einfach weniger. Weniger Essen ist die Lösung. Und das ganz Schlimme ist daran, dass es halt so verdammt gut funktioniert. Beim ersten Mal, beim zweiten Mal, wenn man jung ist, beim dritten Mal, aber irgendwann funktioniert das dann nicht mehr. Und dann ist man in dieser Spirale drinnen. Und ja, würdest du jetzt halt eben sagen, okay, ich faste mal nicht, sondern ich esse, wie du es wahrscheinlich jetzt machst, viel Protein, ich setze den Fokus darauf, mein Hochleistungskörper, mein wundervoller Körper braucht Proteine, Fette, Gemüse, um gut zu funktionieren, ich versorge ihn mit allem, dann würde oder dann kommt wahrscheinlich dieses Binge-Eating gar nicht mehr auf. Ja, aber da darfst du dann gleich deine Lösungsstrategien oder wie das dann sich auch entwickelt hat, erzählen. Was hat das Binge-Eating mit deinem Körper gemacht? Was ist passiert? Gab es Wassereinlagerungen, obwohl du eigentlich 4 Tage lang nichts gegessen hast? Was ist mit dem Gewicht passiert? Erzähl mal. Was war mit der Haut? Was war mit dem Darm? Ich kann mir vorstellen, dass das viele Dinge beeinflusst.
Ja, genau. Es ist bis heute so, ich werde die Symptome und wie ich mich damals gefühlt habe, nicht vergessen, weil das ist der Grund, warum ich jeden Tag aufstehe, Liter Wasser trinke und mich eben bewusst ernähre, weil es war am Ende wirklich so, dass ich kaum noch in der Arbeit sein konnte. Ich war einfach total ausgelaugt, ich war leer. Also dieser Zucker macht einen erst, schwemmt alle Nährstoffe aus und man fühlt nichts Neues mehr zu. Man ist in so einem Blutzucker hoch und tief, das ist nicht mehr normal. Teilweise war es so, dass ich nachts aufgewacht bin und gegessen habe, weil ich es mir über den Tag verwehrt hatte. Mhm. Und es war natürlich so, dass ich extrem, also Akne kann man es gar nicht mehr nennen, bekommen habe. Also es war unfassbar, was ich da im Gesicht hatte. Ich hatte natürlich einen extremen Blähbauch, Blähungen, Verstopfungen. Es war wirklich nicht mehr auszuhalten und auch meine Laune. Ich war total weinerlich und konnte mich nicht mehr konzentrieren. Konzentrieren konnte ich mich schon lange nicht mehr. Und was auch ganz schlimm war, war dieses Mittagstief. So, und da habe ich auch schon mit mehreren gesprochen, dass man wirklich vor dem Computer sitzt und hat gerade Pause gemacht, vielleicht einen großen Teller Nudeln gegessen und dann schläft man ein und man kann sich wirklich nicht mehr konzentrieren und man kann auch nichts gegen diese Schlafattacke tun. Und all diese Symptome waren lange Zeit anscheinend immer noch nicht genug, um mal aufzuwachen, aber das waren so die meisten Symptome, die ich hatte. Ich hatte auch sehr, sehr viel Kopfweh in den Tagen, in denen ich dann gefastet habe. Ich habe diesen Zuckerentzug ganz extrem wahrgenommen. Also wirklich, ja, mein Mittel gegen Traurigkeit. Und letztlich hat es mich aber auch krank gemacht. Und ich habe dann, ja, ich war auch bei Ärzten und allem drum und dran, aber über meine Essstörung habe ich damals tatsächlich bei Ärzten nie gesprochen. Ja.
Und wenn du jetzt über die Symptome und so weiter gesprochen hast, haben die dann mal ein Blutbild gemacht, haben die mal Fragen gestellt, weil jetzt, also ich würdest du jetzt vor mir sitzen und ich würde dir so ein paar Fragen stellen, wäre das jetzt für mich, glaube ich, nicht so kompliziert, da drauf zu kommen eigentlich, ja, was eigentlich los ist, ja. Wie war das? Also ist da irgendwer
ich habe ja damals auch beim Arzt gearbeitet und hatte das natürlich auch meinem Chef erzählt. Ich hatte da mehrere Kanäle sozusagen, mehrere Fachärzte auch und wir haben ja auch teilweise bei Schwangeren Insulinresistenzen festgestellt in der Praxis, auch beim Hausarzt. Aber wenn ich darüber gesprochen habe, dann hat man das abgelehnt, weil ich bin ja sportlich und ich bin ja schlank und ich bewege mich ja viel. Und deswegen, also ich weiß nicht, ob es deswegen war, aber ich wurde niemals darauf hingewiesen, dass es mein Blutzucker sein könnte. Niemals. Ja.
Also bei mir ist es ja so, ich habe ja auch im Fitnessbereich längere Zeit gearbeitet als Personal Trainer und war einfach in München auch viel unterwegs. Und da ist mir eine Sache oft aufgefallen, dass es halt nehmen wir mal die Models, die davon gelebt haben, von ihrem Aussehen, einfach 2 Lager gab. Es waren entweder die, die sehr gesund unterwegs gewesen sind, die halt wirklich auch gegessen haben und auch manchmal, wo ich gesagt habe, Mädchen, was isst du denn alles? Ja. Wo ich sage, also halt, so habe ich das natürlich nie jemandem gesagt, aber ich habe mir gedacht, und ich, wow, so eine Top-Figur, krass. Ja. Und dann gab es die, wo wir mal den ganzen Tag unterwegs waren zusammen in der Stadt am See, die nichts gegessen haben, nur eine Cola getrunken haben, ja, Und das ist so, wo ich immer sage, okay, die Cola, was, der ganze Zucker, das, hey, warum macht die das und wie funktioniert das? Ich habe das nie so verstanden, aber es funktioniert halt nicht für immer. Ja, also das ist so halt, so im Negativen sagt man halt die Salatblatt-Diät oder die Wodka-Diät oder wo es anscheinend halt wirklich teilweise im Model-Business gibt, dass halt einfach nur Cola getrunken wird und du hast dann halt eigentlich keine Muskeln, ja, hast gar nicht mal so wenig Fett, aber keine Muskeln mit moderat Fett schaut halt teilweise immer noch so ganz gut aus, ja,
Ja, das ist
oder sogar das Ideal für gewisse Sachen, ja. Super spannend. Also Gewichtszunahme, Wassereinlagerungen, Haut hast du gesagt, Darmproblem, Blähungen.
ja, die Änderungen, die waren am Ende. Also da dachte ich dann wirklich, also jetzt ist vorbei. Also, weil ich war ja wirklich so, ich war ja nicht so übergewichtig, ich war ein paar Kilo zu viel drauf, aber die Wassereinlagerung, da war ich dann. Also da dachte ich dann, das kann ja nicht sein. 23 war es damals, das war ganz weit.
Und wann kam der Punkt, als du verstanden hast, das Thema ist wirklich das Extrem, also du hast ein Thema,
Ja.
das Thema ist Binge-Eating, das Thema ist Zuckersucht. Wann hast du diese Erkenntnis gehabt?
Ich hatte die Erkenntnis erst tatsächlich erst, nachdem ich mich etwas geheilt habe. Also es kam tatsächlich sehr, sehr spät. Ich glaube, die Erkenntnis kam dann, als ich mal angefangen habe, darüber zu sprechen. Und auch da kam dann die Änderung. Ich hatte das große Glück, dass ich eine Freundin hatte, die eben dann auch wieder die Verbindung zu dir damals geschlagen hat, die mir einfach, mit der ich darüber sprechen konnte. Sie war auch Personal Trainerin, kannte sich eben auch mit Ernährung aus. Und es war einfach so, dass ich mit ihr offen darüber gesprochen habe, was mir damals wahnsinnig schwer gefallen ist, weil ich mich sehr geschämt habe. Und aber dieses erste Mal, das offen aussprechen, hat mir einen riesen Kick gegeben, um auch zu merken, es ist gar nicht so schlimm. Und je mehr ich darüber gesprochen habe, umso mehr wollte ich auch aktiv was dagegen tun. Und ich habe auch gemerkt, ich bin nicht allein. Sie hilft mir, sie fragt bei anderen Kollegen, bei dir zum Beispiel nach, was kann man tun? Ich selber habe mir Literatur zu dem Thema geholt und habe einfach geguckt, wie komme ich da raus. Aber ich glaube, das wirklich, was mir einfach geholfen hat, ist, offen zu sein, drüber zu sprechen. Ne? Und man merkt dann tatsächlich auch, man ist gar nicht alleine, weil Essstörungen in Deutschland sind extrem, extrem häufig. Ja.
Also ja, ich lieb sowieso jeden Menschen, der ein Thema hat. Ich selber hatte so viele Themen in meiner Vergangenheit, wodurch ich auch ein guter Coach geworden bin. Aber jetzt einfach, wenn ich mir angucke, mit wie vielen Frauen ich wegen Ernährung, wegen Abnehmen auf Social Media schreibe, da ist es halt leider, leider wirklich so, ich würde mal sagen, so wirklich einfach um eine Prozentzahl zu sagen, dass bestimmt jede dritte ein Thema hat. Ja,
Ja.
also das heißt wirklich, du kannst sagen, ja, nein, nein, ja, nein, nein, ja, nein, nein. Und es ist halt schon wirklich, wirklich heftig. Und ja, deswegen super, dass ich dich dazu interviewen kann und dir einfach Fragen stellen kann. Und auch, was super, super spannend ist, was du gerade gesagt hast, ist, es wurde besser, als du das erste Mal angefangen hast, darüber zu sprechen. Und als du angefangen hast, darüber zu sprechen, war ja auch gleichzeitig in deinem Fall, dass du gesagt hast, okay, ich habe da ein Thema. Ich habe da etwas, das ist nicht gut und vielleicht sogar krankhaft. Oder damals, tja, wollte man das vielleicht noch nicht so sich eingestehen, aber dann haben sich die Möglichkeiten ergeben, dass du ein Buch geholt. Irgendwie sind wir dann auch in Kontakt gekommen, das kannst du gerne ausführen. Aber jetzt das Buch, also du musst das Buch nicht empfehlen, weil manchmal kriegt man ja zuerst ein Buch und sagt, es ist eine gute Hilfe
Ja.
und mittlerweile würdest du sagen, ja, da gibt es bessere. Würdest du sagen, das Buch ist immer noch eine Hilfe? Also ich meine, es hat ja zumindest dir geholfen. Also wäre das jetzt noch ein Buch, wo du jemandem empfehlen würdest?
Ja.
Ja?
Also das heißt Zuckersucht von Marion Seltzer.
Okay.
Das ist bestimmt auch 8 Jahre alt schon. Es ist schon älter. Es gibt sicherlich schon neuere Erkenntnisse. Aber dieses Buch hat mir einfach gezeigt, also dass es eine Sucht ist und dass auch Menschen mit der größten Disziplin es nicht schaffen, an Schokolade vorbeizugehen, wenn sie danach süchtig sind und im Unterzucker sind. Und das hat mir so geholfen. Und erklärt eben die Marion in diesem Buch. dass wenn man darauf achtet, gesunde Kohlenhydrate einzubauen und diese regelmäßig zu essen, hat man eine Chance, davon loszukommen. Mhm. Man muss natürlich ganzheitlich betrachten, aber erstmal diese Sicherheit, dass es nicht an mir, nicht nur an mir liegt, sondern dass es auch nicht mit Disziplin zu tun hat. Ich dachte immer, ich wäre so schwach, aber in diesem Buch wird einfach erklärt, auch ein bisschen wissenschaftlicher, was da in dem Gehirn, was im Gehirn passiert, vor allem im Unterzucker, weil, also ich weiß nicht, ob das immer noch so ist wie vor 8 Jahren, aber damals hieß es eben, dass man wirklich im Unterzucker, wenn man dann 3 Tage nichts gegessen hat, im Unterzucker einfach auch das Gehirn schickt, hey, wenn du jetzt nicht bald Zucker isst, dann musst du sterben. Und das war so mir so eine Riesenhilfe. Und genau in dem Buch geht es eben um diese ganzheitliche Betrachtung, aber natürlich auch das Seelische, dass man da auch hinschauen muss. Auch super. Bewegung, gar nicht unbedingt exzessiver Sport, sondern Bewegung, Wasser, auch Apfelessig war ein Thema. Ballaststoffe haben sie auch nochmal sehr genau erklärt, was das Blutzucker eben auch machen kann. Und genau, das war so dieses ganzheitliche Betrachten. Und die Marion Selze, die ist eben auch durch so eine Zuckersucht durchgegangen und erklärt da eben auch so ein paar Sachen, wie sie hat die ganze Schokolade extra weit weggefahren mit dem Auto, weil sie gesagt hat, jetzt nicht mehr. Und nachts ist sie aufgewacht und ist zurück zu dieser Mülltonne gefahren und hat die geschlossene Schokoladenpackung noch mal rausgeholt. Und sowas ist mir nicht passiert, aber ich habe mich einfach total gut darin wiedererkannt. Wenn die da rauskommen, schaffe ich es auch. Und das war so mein Wendepunkt, ja.
Wow, super, super spannend. Danke, danke, danke dafür.
Gerne.
Ein paar Sachen würdest du wahrscheinlich jetzt anders machen, aber was ich halt so krass finde, eine Erkenntnis, die einfach mir so wo ich einfach sofort ich so gesagt habe, das ist etwas, das möchte ich nochmal wiederholen für alle, die gerade zuhören, ist, du hast gedacht, du bist nicht diszipliniert und deswegen hast du dich geschämt und du hast gedacht, die Lösung ist Disziplin. Und das ist so wichtig. Disziplin ist echt eine tolle Fähigkeit. Und es gibt auch den Spruch, Disziplin ist die höchste Form der Selbstliebe. Ja. Was so viel bedeutet, naja, wenn dir etwas wichtig ist und du bist diszipliniert, dann bleib doch dran, dann mach was. Aber, und jetzt kommen wir zu dem anderen Punkt, wir haben nämlich am Anfang uns angeguckt, nämlich, was könnten denn so die Ursachen sein, dass das Ganze kommt? Und es ist eben, je nachdem, wie groß das Traumata ist oder wie das Leben einen gerade einfach für Aufgaben schickt, ist es so, wenn man nicht da den emotionalen Umgang oder sich öffnen kann, drüber sprechen kann, oft ist ja die Ursache nicht die Ursache, sondern es ist noch eine Ursache davor. Das heißt, irgendein Thema, was passiert ist, oft auch. Also das heißt, du kannst nicht gegen dich selbst ankämpfen. Ja. Und deswegen bin ich auch so ein großer Freund davon, eben mit Menschen drüber zu reden oder wenn ein wirkliches Trauma passiert ist, mit einem Psychologen sogar dran zu arbeiten. Einen Coach, der da gut ausgebildet ist, das ist das eine. Ja. Und das andere, du wirst dir jetzt auch wieder Blutzuckermesser besorgen und auch darüber berichten demnächst, was ich sehr, sehr cool finde, ist, du kannst nicht gegen deine eigenen Hormone ankämpfen. Und wenn mal dieser Blutzuckerkreislauf extrem angeschoben worden ist, das heißt Blutzucker hoch, Insulin hoch, runter, dann durchs Nichtsessen bringst du auch keine Stabilität rein, ja. Also ich bin auch ein großer Freund von Intervallfasten, aber in so einer Situation wäre das Beste, was man morgens machen kann, ist erstmal voll Protein und Fette essen, meiner Meinung nach, dass voll. Der Körper erstmal sich in Sicherheit fühlt, dass eine gewisse Stabilität sich breit macht, ja.
Ja.
Und dann sind deine Hormone über den ganzen Tag schon ein bisschen stabiler, dann bist du gar nicht so anfällig dafür, weil du dich ja schon versorgt hast, ja. Und deswegen, ich glaube, Was vielen hilft, ist, du bist nicht schuld, das, ja, entspann dich mal, aber du kannst ganz viel machen. Und natürlich, alles, was du getan hast, zahlt irgendwie auf das Konto ein, dass dieser Teufelskreis weiterläuft. Aber zuerst mal zu sagen, hey, wie zur Hölle willst du gegen deine eigenen Hormone ankämpfen? Ja, das klappt halt sehr, sehr schlecht, ja. Wie hast du deine Ernährung dann umgestellt? Also in dem Buch war ja sowas, wo ich gesagt habe, langkettige Kohlenhydrate, klar, besser als kurzkettige. Ich selber, wenn jetzt jemand zu mir kommt, würde ich ein bisschen anders anpacken. Also ich würde dir nicht sagen, die müssen verboten werden oder so, aber wie würdest du das jetzt jemandem empfehlen, der in deiner Situation war, heutzutage?
Andreas und Floraus sprechen immer wieder von den exogenen Ketonen. Du willst wissen, wie diese funktionieren? Dann schau doch mal auf die Webseite bzw. auf den Link in den Shownotes. Mit exogenen Ketonen kannst du in 50 bis 60 Minuten in der Ketose sein und die meisten Vorteile, ohne permanent strikt der ketogenen Ernährung zu folgen, genießen. Solltest du an einer guten Quelle interessiert sein und die Betreuung für alle MyKetoCoach-Kunden genießen wollen, melde dich unbedingt wegen deiner Bestellung bei den Coaches. Sie helfen dir gerne weiter.
Genau, also es ist da, damals habe ich es ein bisschen anders gemacht, als ich es heutzutage mache. Heute sage ich tatsächlich auch, Kohlenhydrate so gut es geht weglassen. Weil je mehr, egal ob wir Kohlenhydrate kurzkettig, langkettig zu uns führen, wir müssen darauf reagieren und Insulin ausschütten. Wenn man da jetzt eh schon ein Thema mit hat, dann lass doch das einfach mal ein bisschen in Ruhe und gib deinem Körper Proteine, Fette und ganz, ganz, ganz viel grünes Gemüse, Nüsse, Samen. Ich denke, dass das tatsächlich erstmal der Schlüssel ist, damit man mal wieder seine Reserven auffüllt. Weil in so einer Situation, ich war ja komplett ausgebrannt. Also das, was ich gemacht habe, war ja wirklich der Schlüssel zum Diabetes. Mhm. Und also auch für andere Krankheiten, aber so kann man es bezeichnen. Es war eben einfach damals für mich ja so die Erkenntnis, okay, ganz viele Vitamine rein. Und was ich nicht glauben konnte, ist, wenn man gut damit versorgt ist und sehr, sehr viel grünes Gemüse, Protein und Fett isst, dann ist da nicht so viel mit Heißhunger. Es ist einfach so. Aber ich habe tatsächlich Jahre gebraucht und ich bin ehrlich, es ist heute noch so, dass ich, wenn ich viel Fett esse, mich erstmal schuldig fühle. Oder weil ich mir das einfach über Jahre mit der Essstörung so angeeignet habe. Oh, sie sieht viel Fett, sie muss aufpassen, weil davon wird man ja fett. Mhm. Aber von viel Fett ist, wird man nicht gleich fett. Das ist halt so, man sollte das wirklich langsam mal überholen, weil so ist es einfach nicht. Und ketogene Ernährung würde ich jetzt empfehlen, aber ich würde halt jetzt nicht gleich sagen, jetzt lass mal alle Kohlenhydrate weg, sondern eher mal Richtung Low Carb gehen. Gucken, wie fühlt sich das an für ein paar Wochen. Einfach mal zu gucken, mit wie viel weniger Kohlenhydraten nehme ich ab, wie viel kann ich weglassen, mit wie viel fühle ich mich überhaupt wohl, weil es bringt gar nichts, eine Diät zu machen, zu sowas rate ich sowieso nicht, aber es bringt gar nichts, eine Diät zu machen, die man nicht sein Leben lang durchhalten kann. Also man muss einfach eine Ernährungsform finden, die man auf Dauer durchhalten kann, und wenn man sich dann einmal in 2 Wochen in der Stadt ein Eis gönnen möchte, dann ist das total okay. Aber für mich war einfach der Weg daraus tatsächlich gesunde Ernährung mit Low Carb, wurde mir damals geraten. Schade, dass ich damals nicht schon genug Fett konsumiert habe, hätte mir viel erspart. Auch zu verstehen, dass ich bitte nicht 5-mal die Woche 2 Stunden ins Gym Kraftsport mache und mich da komplett zerstöre. Auch eine Form von Selbstliebe zu sagen, hey, auch wenn ich das schlank mache, verstehe, dass es gerade zu viel ist. Mit Freunden drüber sprechen war das dritte, und das vierte, was vielleicht viele noch nicht so hören wollen, aber einfach auch Therapie. Und gar nicht vielleicht unbedingt, für manchen wäre vielleicht eine Therapie gegen Essstörung gut, bei mir war es eine Therapie wegen anderen Geschichten, unaufgelösten Traumata oder so. Einfach mal zu gucken, warum muss ich denn da eine Leere fühlen? Warum, was ist denn da, was mir Angst macht, zur Ruhe zu kommen am Abend? Das waren so meine Pfeiler, genau. Wow. Und mein Tipp ist halt, viel in der Natur zu sein, aber das, ja.
Das ist auch was Persönliches. Also ich glaube, für jeden ist es gut, in der Natur zu sein. Aber manche dürfen das auch erst noch entdecken. Die spüren das noch nicht so, ja. Was ich auch gut fand, dass du gesagt hast, ja, eigentlich wäre die ketogene Ernährung super, aber die ketogene Ernährung ist halt schon wieder sehr exakt, wo halt Menschen, ich auch sage, ja, jeder, der irgendeine Form von Essstörung hat, würde ich nie die ketogene Ernährung empfehlen, sondern halt sagen, ich würde auch nicht den Fokus auf Abnehmen legen, sondern zu sagen, leg den Fokus darauf, dass du dich mit allem versorgst, was dir gut tut, ja, und gib dir einfach mal Raum und Zeit, dass sich der Körper wieder, ja, ich sag mal, regenerieren kann, umbauen kann. Und wenn du da in so einem Zeitfenster, ich weiß, da hat man nie die Zeit für, aber ich sag's einfach jetzt nochmal hier, ja, wenn man in einem Zeitfenster mal von einem halben Jahr denkt, ja, das ist genauso wie jetzt, wo ich wieder eine Verletzung habe, ja, ich will sofort, ist das hier weg am Handgelenk, ich will, dass ich wieder alles machen kann, ja,
Sport
machen.
machen.
Aber würde ich jemand anderen betreuen und coachen, würde ich sagen, schau mal, du hast da sehr lange gebraucht, bis das kam. Ja, das hat eine größere Ursache, vielleicht
Ja.
mentaler Komponente, vielleicht von der Haltung, vielleicht vom vielen Computer und Krafttraining. Andi, also jetzt zu mir würde ich dann sagen, was hältst du, wenn wir uns dann ein halbes Jahr Zeit nehmen und wieder? Gut, Andi, was hältst du denn davon, wenn wir uns 6 Monate Zeit nehmen und von Monat zu Monat verändern wir unsere Strategie und bauen dran, ja? Und auch in so einem Fall, in 6 Monaten kann man sehr, 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 sehr viel verändern. Ja. Okay, ja, super spannend. Also auch, das ist auch nochmal von dir, dass du gesagt hast, Mensch, auch eben dieses Therapie, aber ein Thema, was gar nicht eigentlich die Essstörung war, sondern die anderen Dinge, die dich einfach belastet haben, anzuschauen. Ich kenne eigentlich keinen, der nicht irgendwie ein Traumata hat, der nicht irgendwie was hat, wo er sagt, damit kommt er nicht klar, wo irgendwie in den Kindheitsjahren nicht irgendwas schiefgelaufen ist.
Ja, man sagt, jeder hat ein Päckchen zu tragen und das ist halt auch so, ja.
Und das Krasse ist es, trotzdem ist es teilweise in Deutschland immer noch so, wenn du zum Psychologen gehst, da bist du ja irgendwie ein bisschen
Ja. Die
ja?
Stimmen, ja.
Soll ich sagen, in meiner Welt, ich sage das jetzt mal mit einer guten Absicht, ist jeder, der es nicht macht oder der nicht mal in sich hineinforscht und schaut, warum handelt man manchmal wie fremdgesteuert und sich da nicht Hilfe sucht, ist der ein bisschen verrückt, weil das ja so hilfreich sein kann, da mal an sich zu arbeiten. Okay,
Ja,
cool.
ganz
Ja.
was Gutes, ja.
Zu der Zeit, als du dann einfach angefangen hast, Buch gelesen, mit der Franzi in Kontakt warst, da hast du auch noch, das ist etwas, wo ja super spannend ist, hast du auch angefangen, einfach immer mal wieder die Ketone zu trinken. Ich habe mal eine Nachricht bekommen, ich habe mal eine Frage bekommen. Ja, dann war mal wieder mehr Kontakt, mal wieder weniger. Und jetzt aber hast du gesagt, hey, für dich war das eigentlich so, auch wenn es natürlich ohne gehen würde, aber eigentlich die größte Unterstützung, um es einfach leichter zu haben. Magst du mal erzählen, wie das für dich war oder
Ja,
was du da festgestellt hast?
gerne. Also es war natürlich auch so, dass ich da zu der Zeit immer noch einen stressigen Job hatte. Ich bin nach München rein rausgefahren und ich habe natürlich gemerkt, dass es halt noch nicht ganz geheilt ist, dass mich Stress schnell wieder in so so einen Binge-Anfall reinholt, was ich nur diesmal anders gemacht habe, ist, ich habe direkt am nächsten Tag einen grünen Smoothie getrunken und Haferflocken gegessen. Haferflocken wollen wir jetzt mal außer Acht lassen, aber ich habe erstmal dafür gesorgt, dass mein Körper versorgt ist und ich den Blutzucker stabil habe. Trotzdem ging es aber auch hier wieder in so Blutzuckerschwankungen rein und hatte dann eben damals mit der Franzi gesprochen. Ihr habt, glaube ich, damals beide noch im Elements gearbeitet. Ich weiß nicht, wie lange das schon her ist, 5, 6 Jahre bestimmt.
Schon länger her, genau. Also sie hat dort gearbeitet, ich war da Kunde, ein sehr schönes, ein sehr, sehr schönes Fitnessstudio in München mit tollem Wellnessbereich. Ja,
Ja,
genau.
genau, ist mega schön. Ja, und mit der Franzi, mit der bin ich ja zusammen zur Schule gegangen. Das heißt, es war schon sehr viel Vertrauen da und wir haben uns auch immer gegenseitig so ein paar Tipps gegeben, auch zum Thema Ernährung. Und dann hat sie gesagt, hey du, geh mal mit dem Andi, versuch mal die Ketone, ich trinke die auch, probier es einfach mal aus. Das ist vielleicht genau das, was du gerade brauchst. Und dann habe ich mir die von dir damals abgeholt, glaube ich, das erste Mal. Sie fangen am besten mal mit einer halben Packung damals noch an. Ich habe natürlich eine ganze getrunken und habe das dann 2 Tage am Stück gemacht, morgens, abends eine Packung. Und ja, also ich übertreibe jetzt nicht, wenn ich sage, ich war wie ausgewechselt. Also ich hab gar nicht mehr gewusst, was mir fehlt und wie meine Lebensqualität auch sein kann. Weil normalerweise an so einem typischen Samstag habe ich einfach mal bis um 13 Uhr gepennt, weil ich die ganze Woche zu wenig Schlaf bekommen habe, mich dann ins Gym geschleppt, mir was zu essen gekocht und mich dann wieder auf die Couch gelegt. Und diesmal bin ich einfach in der Früh aufgestanden, bin zum Pferd gefahren, dann habe ich Sport gemacht und es war halt einfach, und ich habe alles erledigt, was ich immer liegen gelassen habe. Das kennt, glaube ich, jeder. Du denkst dir, das könnte ich jetzt mal machen, aber das kann ich auch morgen machen, lasse ich es liegen. Und Sowas kann dann auch gerne mal ein Jahr lang liegen. Und ich habe alle diese Sachen innerhalb von 2 Tagen erledigt, als ich die Pitone zum ersten Mal gefunden habe. Und
Wow.
was mir halt auch total gut getan hat, war einfach das Intervallfasten. Ja, das habe ich eben auch dann immer versucht, nachdem ich das Buch gelesen habe. Aber es war extrem schwer, die letzten 3 Stunden, die ja so wichtig sind bei dem 16-8-Fasten, ne, die waren echt eine Qual. Und ab dem Zeitpunkt war es keine Qual mehr mit den Ketonen und ich habe richtig diese Autophagie gemerkt. Ich habe richtig gemerkt, wie mein Körper aufräumt, wie sich meine Verdauung wieder regeneriert hat, weil das war so lange ein großes, großes Problem. Und auch nachdem ich mich gesund ernährt habe, wurde meine Verdauung nicht besser. Auch nicht durch eine hohe Dosis Darmbakterien oder ja, andere Aufbaukohlen. Es wurde halt nicht besser. Es wurde halt tatsächlich erst mit den Ketonen besser, als ich mal dieses Gefühl von Ketose erleben durfte.
Also was du beschreibst, das kann man niemandem versprechen, dass du sagst, hey, du trinkst jetzt Ketone und dann zack, bist du voll da, voll der Fokus. Ich habe immer mal wieder solche Fälle, wo es so ist und die erzählen dann so begeistert, dann probieren es andere und die sind dann teilweise enttäuscht. Also Ketone wirken immer. Aber halt, was ich halt glaube, dass wenn dein Körper so diesen Zucker gewöhnt war, immer so im Energieminus, was halt spannend ist, dass ja die Ketone ja auch direkt die Blut-Hirn-Schranke überqueren können. Sie brauchen weniger Sauerstoff, um im Gehirn verstoffwechselt zu werden. Und wenn man natürlich so viel Zucker gewöhnt ist und Insulin, dann kann es auch sein, dass sich im Körper überall wie eine Insulinresistenz bildet. Das wäre jetzt so cool gewesen, in Anführungszeichen, wenn man das mal schwarz auf weiß hätte, mit HOMA-Index, mit Langzeitblutzucker solche Werte zu haben. Aber das hätte man bestimmt irgendwas vorgefunden. Und dann bekommst du halt eine andere Energiequelle und im Zustand der Ketose ist es halt so, dass du halt nicht das Bedürfnis hast nach Zucker, weil du hast schon eine potente Energiequelle im Körper. Und Intervallfasten jetzt ohne Ketone wäre jetzt etwas, wo ich jemandem nicht empfehlen würde, sondern halt dieses wirklich großes Frühstück mit Proteinen etc. Aber wenn du natürlich sagst, okay, pass auf, ich bin jetzt schon einigermaßen stabil und ich will meinen Darm mal wieder regenerieren, Autophagie haben, dem Darm auch Pause geben, wo er sich registrieren kann, dem Hormonsystem Pause geben kann, wo er Insulin abbaut, ja, da ist es natürlich cool, diese Kombination Ketone plus Intervallfasten, ja, weil du dann halt nicht in diesem Defizit bist oder in dem Energiemangel. Gibst von außen Energie Quelle hinzu und der Körper trainiert gleichzeitig, dass er aus dem Fettstoffwechsel wieder die Energie bekommt durch diese Essenspause. Das ist diese schöne Kombi, ja.
Was ich nochmal dazu sagen wollte, warum ich die Ketone so beschreibe, wie ich sie beschreibe, ist einfach, ich bin ein Mensch, ich liebe Freiheit. Ich will frei sein. Ich brauche nicht viel zum Leben, wenn ich ein paar Tage draußen bin mit Zelt, Hund und ein bisschen Proviant. Ich bin glücklich. Und es war einfach damals so, dass ich nicht frei war, weil ich der Sklave von Zucker war. Und dadurch, dass das Sättigungshormon etwas reguliert wird durch die Ketose, durch die Ketone, habe ich, glaube ich, einfach das als so starkes Freiheitsgefühl empfunden, weil ich einfach außer Haus gehen konnte, ohne Schokolade in der Tasche so gefühlt und ohne dieses Hangry-Werden. Und das war für mich so eine krasse Befreiung wahrscheinlich einfach, dass ich da gesagt habe, wow, das war, ja, frei zu sein ist einfach ganz, ganz toll, egal von welcher Droge jetzt erstmal.
Also ja, was du beschreibst, das ist ja, also ich finde es sehr, sehr krass, weil ja, ich da total mitfühlen kann. Ja, also ich habe nie Binge-Eating gemacht, also mein Florence würde sagen schon, aber ich habe danach dann halt nicht gefastet oder sowas, 3 Tage lang. Also ich esse sehr, sehr gerne und ich esse auch sehr, sehr gerne viel, aber zum Glück habe ich halt meinem Stoffwechsel nie geschadet, indem ich halt zwanghaft versucht habe, durch nichts essen abzunehmen. Das habe ich eben, weil ich das Essen so liebe, halt nie das andere Extrem dazu genommen.
Wahrscheinlich.
Aber obwohl ich sehr gesund mich ernährt habe, ja, war es bei mir schon so, was du beschreibst, dieses mit Freiheit, ich kann es total nachfühlen. Weil bei mir war es, bevor ich mich mit Ketonen beschäftigt habe, und Ketone kam bei mir ja vor ketogener Lifestyle und Fasten, was viele nicht wissen. Also die haben mir eigentlich erst den Arschtritt gegeben, beschäftige dich damit, weil ich es auch wie du was gespürt habe, nicht so extrem. Bei mir war es überhaupt nicht so, dass ich sagte, okay, ich habe jetzt diese krasse Energie,
Das
sondern bei mir war es super sanft. Bei mir war es so, ja, ich kann mich besser konzentrieren. Ja?
Okay, ja.
Damals in Deutschland, oh, ich muss Buchhaltung machen. Früher sah Buchhaltung so aus, ich sitze 2 Stunden da vor dem Zeugs und ich stehe 10-mal auf und eigentlich habe ich nichts hinbekommen.
Ja.
Und da war es so, 2 Stunden, Monat beendet. Super. Was das einem für eine Freiheit gibt und für ein Lebensgefühl. Oder früher, ich bin unterwegs, ich fahre mit dem Zug von München nach Berlin und ich so, oh, das ist ja lange Zugfahrt und also wie ich es heute machen würde, ist, okay, Frühstück esse ich was, trinke vielleicht die Ketone oder esse nichts, trinke einen Bulletproof Coffee, faste, wie auch immer. Ich habe diese Vielfalt. Und am Bahnhof in München kaufe ich mir halt einen Salat beim Dean & David. Das ist einfach, da kriege ich den, ja. Und dann habe ich den und dann esse ich ihn auf der Fahrt. Bevor ich meinen Fettstoffwechsel trainiert hatte, war es so, okay, shit, ich muss nach Berlin. Okay, also um 12 ist die Zugfahrt. Okay, dann erstmal ein großes Frühstück machen. Dann, okay, Snacks für unterwegs. Irgendwie Nüsse packe ich noch mit ein, ja. Und ich meine, das kann ich heute immer noch machen. Aber das war wirklich Stress im Kopf. Und dann so, okay, und dann schaue ich, dass ich auf jeden Fall 20 Minuten da bin, bevor der Zug ist. Weil wenn eine längere Schlange beim Dean & David ist und wenn ich mir da nicht einen leckeren Salat kaufen kann, ja, dann ist die ganze Zugfahrt scheiße.
Zum
ja?
Arsch.
Ja?
Ja, okay.
Und, ja, also das ist, obwohl das Ganze, also halt, ja, obwohl nicht so ein krasses Extrem da war, trotzdem war ich vom Essen gesteuert. Und heute könnte ich mir vorstellen, abends ein Vortrag in Berlin, ich esse einfach den ganzen Tag nichts. Ja,
ich auch, mein Abend.
Ja, ich,
ja.
Aber halt nicht hungern, weil ich jetzt abnehmen mag, sondern halt, weil ich mir die Energie aus dem Körperfett hole.
Genau.
Und dann nach dem Vortrag setze ich mich hin und dann bestelle ich mir alles, worauf ich Lust habe. Aber weil halt das, der Körper nicht in einem Mangel ist, gibt es halt Vorspeise, Hauptspeise oder 2 Hauptspeisen.
Ja.
Und dann ist eine natürliche Sättigung da.
Ja.
Ja? Und fertig. Und das ist so etwas, wo ich sage, wow, ich glaube, wenn man mal so ein krasses Thema hatte, ja, dann wird es einen wahrscheinlich sogar das ganze Leben lang beschäftigen. Ja,
ja, ja.
Aber mit einer gewissen Achtsamkeit oder wenn man es halt schafft, den Körper komplett zu regenerieren oder die ganzen inneren Themen aufzulösen, ist es, glaube ich, mehr so ein natürliches Spiel mit einer natürlichen Herausforderung, weil unser Körper, der kennt es ja nicht. Also früher war ja, je mehr wir essen, desto besser. Ja, weil auch eigentlich je mehr Fett wir haben, desto besser, weil es uns ja geholfen hat zu überleben.
Wenn
ja,
es im Winter dann natürlich nichts gibt und die Ernte dann doch irgendwann nicht mehr reicht, was man gelagert hat, klar, da war das schon gut, ein bisschen mehr dran zu haben, ja. Aber heute leben wir in einer Überflussgesellschaft. Und ich glaube, das ist vielen tatsächlich gar nicht so bewusst und das würde ich auch gerne jetzt nochmal sagen. Auch obwohl wir ja, also das mit dem Binge-Eating ist bei mir ein bisschen krasser, du hast jetzt das so ein bisschen verglichen mit dir, auch wenn man da keine, Störung klingt so hart, aber da eben keine Auffälligkeit hat, haben trotzdem sehr, sehr viele Menschen einfach ein Risiko für eine Insulinresistenz und sie wissen es gar nicht. Ich bin ehrlich, ich habe echt ein paar Freundinnen, wo ich das manchmal so ganz versuche, ganz vorsichtig mal so mit einfließen zu lassen, weil ich wirklich merke, sie werden jetzt richtig hangry, wenn sie mal 3 Stunden nichts bekommen und meinen, das ist aber normal. So, das kennt, glaube ich, jeder kennt so jemanden, ne? Und ja, da ist natürlich auch unsere Aufgabe und wir möchten das ja auch, die Menschen aufzuklären. Das möchte ich aber jetzt eben nochmal an der Stelle sagen, warum ich auch so heiße, wie ich heiße. Mir ist es total wichtig, da einfach Aufklärungsarbeit zu leisten, ne? Weil es viel zu wenig getan wird. Und eine Insulinresistenz ist auf dem Vormarsch in fast allen verarbeiteten Lebensmitteln, da übertreibe ich nicht, ist einfach Zucker drin mit vielen verschiedenen Bezeichnungen. Hm. Und deswegen möchte ich da einfach bitten, jeden mal darauf zu achten, wenn man Symptome hat, die wir jetzt eben aufgezählt haben, sich einfach mal beim Arzt testen zu lassen. Es ist nicht teuer und es kann ganz, ganz viel bewirken.
Was sage ich denn dem Arzt, wenn er sagt, nee, das brauchst du nicht? Also immer wenn ich über Insulinresistenz spreche, danach rennen ein paar motivierte, vor allem Frauen, auch ein paar Männer los zum Arzt und sagen, ich möchte bitte den HOMA-Index gemessen haben. Ja. Und der Arzt sagt tatsächlich, nee, brauchen wir nicht.
Ja. Hatte ich tatsächlich auch schon. Ich finde das, ja, ich soll jetzt nicht ketzerisch klingen, es ist halt so ein bisschen unterlassene Hilfeleistung meiner Meinung nach. Weil er hat ja dadurch keinen Verlust. Manche Ärzte denke ich, dass es denen ihr Budget belastet. Sie denken, in dem Moment will der Patient es nicht bezahlen. Deswegen sage ich immer dazu tatsächlich, weil ich kenne viele Ärzte, die so reagieren, weil sie Angst um ihr Budget haben oder weil das eben durch ihre Fachrichtung nicht abgedeckt wird. Statt zu sagen, jetzt zahlen sie es privat und die verdienen sogar noch was an der Blutentnahme. Nein, dann sagen sie, sie brauchen es nicht. Ist einfach, ich sage meinen Kunden oder Interessenten einfach immer, wenn du dich testen lassen willst, geh zum Arzt und sag, hey, ich möchte das getestet haben, wie viel kostet das?
Ja. Oder hey, ich zahle es. Also mir hat es mal jemand gesagt, was es kostet. Ja. Es ist zwischen 20 und 40 Euro. Es ist nicht die Welt, ja. Es ist ein Wert, ich glaube 23 Euro oder irgend sowas wurde mir mal geschrieben. Weil wenn ich Blutbild mache, ich bezahle es auch immer selber. Jetzt habe ich eine internationale Krankenversicherung. Zum Spaß habe ich es mal eingereicht. Wir haben es sogar jetzt bezahlt, ja. Auch wenn es wirklich nur ein Biohacking-Blutbild war, wo jetzt eigentlich keine, ja, also die Grundlage war nur Prävention, aber gut. Da ich die sonst nicht stark belaste, haben die sich vielleicht gedacht, der macht irgendwie was richtig, dann unterstützen wir den. Keine Ahnung, wie das läuft. Ja.
Bleibt dann weiterhin gesund, ja.
Also eigentlich wäre es ja smart, ja, weil, aber gut. Also da einfach zu sagen, pass auf, ich möchte das und das haben, genauso wie Vitamin D. Vitamin D ist jetzt eigentlich echt bekannt, gibt es aber immer noch auch Ärzte, die sagen, na, ja, es ist ja Sommer, brauchen wir nicht, ja.
Oder aber, ja, Lebensmittel, was mir auch gar nicht gefällt.
Ja, also ich finde es super spannend und ich denke, du wirst noch viele Themen rauspicken, wo du einfach aus eigener Erfahrung einfach erzählen kannst. Und eine Sache noch einfach kurz zu dem Insulinresistenzding. Tatsächlich eine Person fällt mir ein, die hat wirklich gesagt, ja, ich hätte gerne Insulinresistenz. Und der Arzt hat gesagt, nee, brauchen wir nicht, hast du nicht. Und sie hat gesagt, ich bestehe aber drauf. Ja. Und bekam das Blutbild. Und ja, also Insulinresistenz, Prädiabetes. Und der Arzt sagt, oh, da haben sie ja echt einen guten Riecher gehabt. Also das ist ja jetzt irgendwie, das kann ich mir jetzt gar nicht erklären, aber super, da können wir, ja,
es ist so. Wahnsinn, also manchmal kann man es gar nicht glauben, dass solche Geschichten heutzutage noch passieren werden. Okay, vielleicht vor 20 Jahren, wo das mit dem Zucker vielleicht noch nicht so am Kommen war, aber es kann man, ja, ich bin immer wieder nicht überrascht, überrascht bin ich nicht, weil ich ja dann in der Praxis gearbeitet habe, aber ich muss sagen, ich bin immer wieder sehr enttäuscht darüber, sowas zu hören, weil ich kenne es eben auch bei mir aus der Praxis, dass da gesagt wird, ja, jetzt brauchen sie nicht, sie sind ja schlank, sie bewegen sich, das passt schon, aber alle Menschen verwehren und nicht sagen, dann mach's doch einfach, wenn du es machen willst.
Aber gut, das ist halt so, man darf jetzt auch nicht von sich ausgehen, also wir sind ja jetzt auch hier und haben irgendwann in unserem Leben gesagt, wir übernehmen Selbstverantwortung, wir zahlen notfalls auch extra für mehr Gesundheit. Wir suchen uns auch außerhalb des Systems Hilfe. Wenn man jetzt einfach die Ärzte mal einfach, die das jetzt nicht empfehlen, in Schutz nehmen mag, ist es halt wahrscheinlich so, dass 80% der Patienten gar keine Lust haben, ihre Ernährung zu verändern. Ja. Das heißt, die wollen die schnelle, einfache Lösung. Die wollen gar nichts verändern, genauso wie mit Physiotherapie. Ich höre das immer wieder von Physiotherapeuten, mit denen ich spreche, die sagen, das Erste, was der Patient macht, ist, Tür geht auf, vom Behandlungszimmer, Patient legt sich hin und der Physiotherapeut sagt, nein, das ist nicht Physiotherapie. Physiotherapie ist nicht nur Massage.
Ja. Aber, das kann auch anstrengend sein, ja.
Aber gut. Ja, ich danke dir total einfach für deine offenen Worte. Ich werde das Ganze eben abspeichern, auf dem Instagram-Account dich markieren. Es kommt auch später dann ein Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Hier noch eine Frage von Epigenetik-Coach Austria. Welcher Wert ist das jetzt von euch empfohlen, der von euch empfohlen wird zu messen? Magst du es kurz sagen?
Genau, das ist der HOMA-Index. Der misst eben gleichzeitig den Blutzucker und das Insulin. Und da kann man eben gucken, wie viel Insulin braucht sozusagen dein Körper, um einen gewissen Blutzuckerpegel zu haben. Und je nachdem, wie hoch der ist, kann man eben entscheiden, da ist schon eine Insulinresistenz da oder nicht. Also HOMA-Index heißt es.
Ist eigentlich einfach der spannendste Marker, wenn man jetzt das Gefühl hat, man hat irgendwie ein Thema, dann kann man auch die Klassiker mitnehmen, also zum Beispiel HbA1c,
Ja.
Langzeitblutzucker, man könnte auch Insulin messen. Es gibt wirklich viele Dinge, die man messen kann, aber HOMA-Index ist eigentlich so das, was sehr viel Aussagekraft hat.
Genau,
Ja.
ja.
Gut.
Also nur den Blutzucker zu messen ist eben nicht genug, möchte ich nochmal sagen. Ja.
Das ist ja auch das große Problem, dass bevor der Diabetes da ist und der Blutzucker permanent zu hoch, es sogar sein kann, dass der Blutzucker zu niedrig ist, ja,
Ja.
weil eben die ganze Zeit Insulin im Umkreis ist und das halt einfach, ja, also das heißt, dass erstmal der niedriger ist und dann erst richtig hoch geht, aber teilweise bahnt sich ein Diabetes schon über 19 Jahre im Voraus an, also so ganz
Ja.
langsam, je nachdem, wie das Ganze entsteht. Okay.
Gut.
Bei mir geht das Licht aus. Wir sind jetzt erstmal fertig. Ich denke, wir können da bestimmt mal eine zweite Folge machen.
Gerne. Ja.
Und danke für deine Zeit. Und sollten noch Fragen sein, dann können das gerne alle Zuschauer in die Kommentare schreiben.
Genau.
Und auch dir gerne folgen. Eine Arzthelferin, also Arzthelferin packt aus. Oder Andrea Preli. Denn du teilst super viele Tipps, was man machen kann, um vom Binge-Eating rauszukommen, den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren. Und ja, es ist, glaube ich, auch immer hilfreich, wie es auch bei dir war, einfach die Geschichte mal von jemandem zu hören, der selbst betroffen
Ja,
ist. Ja.
total. Hat mich sehr gefreut, ihn heute auch mit euch zu teilen. Nee, hat sich gut angefühlt.
Gute
Dann in diesem
Zeit, einen schönen
Fall.
Abend. Ciao.
So schön, dass du reingehört hast. Solltest du noch weitere Fragen zur Folge haben und über Spotify zuhören, kannst du deine Frage direkt in der Fragen- und Q&A-Sektion unter der Folge stellen. Wir freuen uns natürlich auch sehr über deine Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder von wo auch immer du zuhörst. Danke fürs Zuhören, danke für dein Vertrauen. Bis zum nächsten Mal.